ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über den Ukraine-Krieg, vornehmlich über die militärischen Entwicklungen, aber auch über militärpolitische und politische Zusammenhänge. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder, ich glaube, aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was wollen wir heute machen? Wir reden über die aktuelle Lage. Das meint ja immer, dass wir schauen, was in den Tagen seit der letzten Podcast-Folge militärisch passiert ist. Heute umso mehr, da wir schon am Dienstagabend aufzeichnen, aber erst am Mittwoch im Laufe des Tages veröffentlichen können. Wenn also schwerwiegende Dinge zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung passieren, dann können wir darauf natürlich nicht eingehen. Dann heute, wie versprochen, noch einmal ein paar Sätze zum Thema F-35, vielleicht auch drumherum, sprich zur Abhängigkeit von US-amerikanischen Waffen. Und natürlich haben wir die Verhandlungen im Blick, die zwischen Russen und Amerikanern und zwischen Ukrainern und Amerikanern geführt werden, um in diesem Krieg zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und eine Sache, die will ich mal noch gesondert erwähnen, auch weil in den Mails an uns immer wieder die Frage auftaucht, wo nimmt Herr Bühler denn eigentlich seinen Optimismus her, dass das mit USA, NATO nicht alles den Bach runtergeht. Vielleicht bekommt man auch heute deutliche Hinweise darauf, also gewissermaßen sogar eine Antwort. In der vorigen Woche, da gab es nämlich vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats eine Anhörung, ein Hearing, bei der Christopher Cavoli gesprochen hat, 4-Sterne-General der United States Army. Was er dort gesagt hat, das ist wirklich bemerkenswert. Wer unserem Podcast schon länger folgt, dem wird Cavoli sicher ein Begriff sein. Vielleicht, Herr Bühler, können Sie für alle anderen auch nochmal kurz sagen, wer das genau ist, warum das, was er sagt, so bedeutsam ist?
General Chris Cavoli, der war zu meiner aktiven Zeit Befehlshaber der US Army in Europa mit Sitz in Wiesbaden und ist heute Befehlshaber der amerikanischen Streitkräfte insgesamt in Europa, also der Army, der Air Force, der Navy und auch der Spezialkräfte, um nur die wichtigsten zu nennen. Sein Hauptquartier ist in Stuttgart. Gleichzeitig ist er aber auch militärischer Oberbefehlshaber der NATO in Europa. SACEUR nennt man das, Supreme Allied Commander Europe, mit Sitz im belgischen Mons, wo er, wie seine Vorgänger auch, die meiste Zeit eigentlich verbringt. Er gehört, was diese US-Aufgabe angeht, zu einem ganz kleinen Kreis von US-Befehlshabern, die weltweit regionale Verantwortung haben, zum Beispiel neben Europa, also Cavoli, gibt es den für Afrika, für den Nahen Mittleren Osten, für den pazifischen Raum. Und diese Befehlshaber sind direkt dem US-Präsidenten unterstellt. Von Zeit zu Zeit müssen sie vor dem Streitkräftekomitee des US-Senats aussagen, wie sie gesagt haben, oder Zeugnis ablegen, wie es wörtlich übersetzt ist aus dem Amerikanischen. Was ist mit ihrem Auftrag, wie ist die Auftragserfüllung, was sind ihre Probleme, was sind ihre Beurteilungen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich. Und da ist natürlich in der heutigen Zeit auch die Doppelrolle von General Cavoli als NATO-Befehlshaber, als Oberbefehlshaber der NATO in Europa dann von Bedeutung.
Kommen wir nachher ausführlich zu. Das erstmal nur als kurze Info am Anfang. Wir waren bei der Themenübersicht und hier bleibt mir jetzt erstmal noch kurz zu sagen, dass wir Fragen von Hörerinnen und Hörern natürlich auch immer wieder beantworten. Wenn Sie selbst welche haben, die jetzt hier zuhören, dann werden Sie die am besten los unter der Mailadresse general@mdraktuell.de. Aufzeichnungszeit für diese Folge, wie gesagt, Dienstagabend, 8. April 2025, es ist jetzt kurz nach 18 Uhr, zu hören das Ganze dann ab Mittwoch, auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Die aktuelle Lage, kurzer Überblick, Herr Bühler, wieder zu Beginn.
Ja, die Kämpfe halten unverändert an, trotz aller Bemühungen um einen Waffenstillstand. An der Front sind es die alten Brennpunkte, die wir schon seit Wochen und Monaten besprechen, die nach wie vor umkämpft sind. Die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte werden genauso fortgesetzt wie zeitweise auch die Angriffe aus dem Schwarzen Meer und natürlich auch die Angriffe der Ukrainer in der Tiefe.
In den Analysen des ISW, des Institute for the Study of War, heißt es, dass die Russen in den letzten Wochen bzw. gar Monaten deutlich langsamer vorangekommen sind als davor. Was bedeutet denn das konkret?
Also das bedeutet konkret, dass die Geländegewinne seit November des vergangenen Jahres Monat für Monat entlang der langen Front von gut 600 bis 700 Quadratkilometern pro Monat auf 150 bis 200 Kilometer pro Monat zurückgegangen sind. Da kommt das ISW und auch der britische Nachrichtendienst zu ähnlichen Ergebnissen. Das hört sich viel an, das verteilt sich aber auf die vielen Brennpunkte entlang der Front, sodass letztlich wir über Entfernungen sprechen von 30 bis 40 Kilometern, vielleicht 50 Kilometer ganz im Süden von Donetsk. Das ist der Bereich, wo jetzt in 3 Jahren am meisten Fortschritt sozusagen in Anführungsstrichen gemacht worden ist.
Woran liegt es denn, dass dieser Vormarsch sich so verlangsamt hat?
Naja, man könnte auf der einen Seite mit dem Wetter argumentieren. Tatsächlich war der letzte Winter für dortige Verhältnisse ungewöhnlich mild, nasskalt mit manchmal frühlingshaften Perioden dazwischen, also so ähnlich wie es hier im Osten, im Nordosten Deutschlands war. Das heißt, die Böden waren nicht tief gefroren, sodass Bewegungen erschwert wurden. Aber ich sage mal, letztlich ist das Wetter für beide Seiten gleich und deshalb gebe ich auf solche Betrachtungen nicht viel. Letztlich sind andere Faktoren entscheidender. Die Ukraine hat auch durch eigene Anstrengungen das tiefe Loch im letzten Jahr überwunden, das durch die endlosen Debatten im amerikanischen Kongress im ersten Halbjahr verursacht worden ist. Also sprich die Pakete, die da geschnürt worden sind und die Finanzen, die dafür notwendig sind, bis die bewilligt waren. Das hat eine Zeit gedauert. Dazu haben sie zu Ende der Amtszeit von Präsident Biden davon profitiert, dass noch größere Waffen- und Munitionspakete zusammengestellt wurden. Die europäischen Staaten haben da natürlich auch ihren Anteil daran. Das darf man auch nicht vergessen, sollte man erwähnen. Der zweite Faktor, der dafür ausschlagend ist, aus meiner Sicht, ist eine erkennbare Erschöpfung beider Seiten. Nach monatelanger Offensive auf der einen Seite, also auf der russischen Seite, aber auch durch den monatelangen Abwehrkampf der Ukraine auf der anderen Seite.
Nun könnte mancher vielleicht sehr kurzschlüssig denken, weniger Landnahme ist gleich weniger Gefechte, ist gleich weniger Tote und Verletzte bei den Gefechten. Dem ist aber mitnichten so, ne?
Nein, das ist nicht so. Gerade die letzten Monate waren die verlustreichsten für die Russen im gesamten Krieg. Bei den Russen war es so, dass sie, koste es, was es wolle, die Gelegenheit ausnutzen wollten, um mindestens ihr Minimalziel zu erreichen, nämlich die Besetzung der im September 2022 annektierten Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson. Für die Ukraine haben wir wie üblich bei den Verlusten keine genaueren Zahlen. Die letzte Zahl, die vor einigen Wochen herausgegeben worden ist, war 40.000 Tote. Das aber in keinem Verhältnis steht zu dem, was die Russen tatsächlich an toten Soldaten haben. Und das liegt zwischen 250.000 und 300.000. Also koste es, was es wolle, musste die Offensive weiter vorgetragen werden. Ob die Soldaten das wollten oder nicht wollten, es war offenkundig auch vom Kreml so angeordnet, dass man möglichst vor einem Deal dann auch möglichst viel Land nochmal nimmt, um das Minimalziel zu erreichen.
Tote und Verletzte gibt es, das haben Sie angedeutet, natürlich auch unter den Ukrainern und auch unter ukrainischen Zivilisten. Dort immer wieder durch die russischen Luftschläge. Hier sticht aus den vergangenen Tagen einer dieser Luftschläge heraus, nämlich der die Stadt Kryvyi Rih getroffen hat. Kryvyi Rih, ungefähr 130 Kilometer westlich von der Stadt Saporischschja gelegen. Was ist dort genau passiert?
Also es war am frühen Freitagabend, also am 4. April, so zu einer Tageszeit, so wie wir jetzt gerade aufnehmen, also gegen 18 Uhr, eine ballistische Rakete vom Typ Iskander ist in einem Wohngebiet in Kryvyi Rih eingeschlagen. Der Trefferpunkt war neben einem Kinderspielplatz. Es gab 20 Tote, darunter 9 Kinder und über 70 Verletzte, davon nochmals 16 Kinder. Sie haben wohl alle diesen vorfrühlingshaften Tag genutzt, um draußen zu sein, nach Feierabend ihrer Eltern. Die vielen Opfer sind auch durch den speziellen Sprengkopf der Rakete, nämlich Streumunition, verursacht worden. Also dieser Angriff, es fällt schwer, darüber zu sprechen, aber der ragt auch in diesem brutalen Krieg als eines der besonders abscheulichen Kriegsverbrechen heraus. Mhm. Wir wollen, wenn ich das noch ergänzen darf, auch die Täter zum Wort kommen lassen. Putin-Sprecher Peskow sagte, es wäre ein Präzisionsschlag auf eine Versammlung von ukrainischen und ausländischen Offizieren gewesen. Also die Bilder, die wir alle gesehen haben, sprechen da eine ganz andere Sprache. In einem hat Peskow allerdings recht. Die ballistische Iskander-Rakete hat eine sehr hohe Präzision. Sie schießt genau dorthin, wo man sie hinhaben will. Es ist übrigens auch genau der Raketentyp, den die Russen seit etwas mehr als 10 Jahren in Kaliningrad stationiert haben.
Und es ist ja nicht der erste russische Schlag gegen diese Stadt, also gegen Kryvyi Rih. Man kann ja zumindest mutmaßen, warum diese Stadt immer wieder betroffen ist.
Also Kryvyi Rih ist ein wichtiges Verwaltungs- und Industriezentrum mit über 600.000 Einwohnern in der Zentralukraine. Und naja, sie ist die Geburtsstadt von Präsident Zelensky, wenn das eine Rolle spielt. Also wir wissen ja, die Luftangriffe der Russen dienen dazu, die Bevölkerung zu terrorisieren und zu demoralisieren. Da gibt es keinen militärischen Hintergrund dabei. Also entweder hat man bei diesen Luftangriffen die Heiz- und Stromkraftwerke zerbombt, was insbesondere im Winter 23/24 zu einem großen Grad geschah. Circa 80% der Kraftwerke wurden damals zerstört. Oder dass man ganz einfach sonstige zivile Infrastruktur zerstört. Krankenhäuser, Schulen, Museen, viele Wohngebäude. Vielleicht, und das ist jetzt meine Mutmaßung, versprechen sich die Verantwortlichen im Generalstab Russlands einen besonderen Effekt, wenn man gerade Selenskyj Stadt aufs Korn nimmt.
Und wenn die Ukrainer schon wissen, dass die Russen an dieser Stadt besonderes, in Anführungszeichen, Interesse haben und sie, die Ukrainer, es dennoch nicht schaffen, diese Stadt ausreichend gegen Luftangriffe zu schützen, dann ist das ja auch ein weiteres, deutliches Zeichen, wie groß der Mangel bei der ukrainischen Armee an Flugabwehrwaffen ist, ne?
Ja, das ist so. Es ist so, dass die Ukraine für die Größe des Landes nach wie vor zu wenig hat und schlimmer noch auch noch viel verbraucht, also auch viel Nachschub braucht. Bei diesen Iskander-Raketen kommen auch noch ihre besonderen Eigenschaften dazu, dass sie schwer zu bekämpfen sind. Das ist die extrem kurze Flugdauer. Es ist eine Kurzstreckenrakete, die auch noch extrem schnell mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs ist. In diesem Fall war es so, dass es nur wenige Minuten vor dem Einschlag Luftalarm gab. Es war ohnehin eine besondere Zeit, abends 18 Uhr. Normalerweise kommen die Luftalarme mitten in der Nacht und nichts am frühen Abend. Also das war schon eine Überraschung wahrscheinlich für die Menschen. Die Rakete kam aus dem ca. 400 Kilometer entfernten russischen Oblast Rostov am Don. Und da gibt es dann insgesamt so gut wie keine Vorwarnzeit, weder für die Bevölkerung noch für die Soldaten an den Flugabwehrraketen.
Und wie es scheint, fällt es der Ukraine ja ohnehin zunehmend schwerer, sich gegen die russischen Luftangriffe zu wehren, speziell gegen russische Drohnenschwärme. Oder anders gefragt, die Umstellung der Angriffstaktik der Russen bei den Drohnen scheint ja aus deren Sicht einigermaßen erfolgreich zu sein. Das hatten Sie beim letzten Mal auch schon irgendwie angedeutet.
Ja, für eine bestimmte Zeit lang, denke ich, wird das so sein. Also wie am Boden gibt es auch bei den Luftoperationen immer wieder Änderungen der Taktiken. Das ist also grundsätzlich nichts Neues. Zurzeit probieren es die Russen mit einer Vielzahl von Drohnen, die nach sehr niedrigem Anflug aufsteigen und dann konzentriert einige wenige Städte aus großer Höhe angreifen. Die Hauptwaffe gegen die langsamen und niedrig fliegenden Drohnen sind ja Maschinenkanonen und Maschinengewehre. Nun fliegen die Russen die Drohnen nach dem Anflug dann in große Höhen in der Nähe ihrer Zielgebiete, um dann gebündelt ihr Ziel anzugreifen. Und die Abwehr in diesen großen Höhen ist dann nur mit teuren Waffensystemen, Flugabwehrraketen, Flugabwehrpanzer und so weiter möglich.
Wie sieht es denn mit ukrainischen Luftangriffen auf Ziele hinter der Frontlinie aus? Auch hier war ja zu lesen, dass die Ukrainer durchaus einige Hochwertziele bei den Russen getroffen haben.
Ja, aber nach den Meldungen einige wenige, muss ich sagen. Ich will es mal in negativer Form ausdrücken. Sie haben keine Öldepots und keine Raffinerien angegriffen. Aber sie haben eine russische Glasfaserfabrik angegriffen in Saransk. Das liegt da 400 Kilometer plus von der ukrainischen Grenze entfernt. Das soll die einzige Glasfaserfabrik Russlands sein, die Glasfaserkabel für militärische Zwecke herstellt. Das sind Kabel, die zur Steuerung von Drohnen verwendet werden. Wenn sie kabelgesteuert sind, dann können sie nicht gestört werden durch elektromagnetische Strahlungen und abgelenkt werden. Dieses Kabel muss natürlich sehr dünn sein, damit es nicht zu schwer wird, wenn die Drohne 5 Kilometer, 6, 10 Kilometer weit fliegt. Das handelt sich also hier um kleine Beobachtungs- oder kleine Kamikaze-Drohnen. Die Fabrik musste in der Folge dieses Angriffs die Produktion einstellen. Man wird sehen, wie sich das auswirkt auf die Drohnen, die durch Glasfaser gelenkt werden, insbesondere in der Region Kursk, insbesondere im Nordbereich der Front, aber auch teilweise an anderen Stellen. Hier haben die Russen mit diesem Kniff die Lernfähigkeit praktisch überholt der Ukraine, die Adaption ihrer eigenen Taktik mit einer neuen Taktik. Aber das ist jetzt wiederum gestoppt worden durch diesen Angriff auf diese einzige Fabrik. Einen zweiten will ich herausheben, das ist ein Angriff auf eine Sprengstofffabrik in der Samara Oblast. Hier gibt es Bilder, die da 20 Explosionen zeigen. Hier müssen sehr starke Schäden entstanden sein an dieser Sprengstofffabrik. Darüber hinaus gibt es im näheren Band entlang der Front, also im Bereich zwischen 10, 20, 30 Kilometer, mehrere Angriffe auf Luftverteidigungsstellungen und auf andere, aber auf die will ich gar nicht eingehen. Ich möchte eher diese strategischen Angriffe an dieser Stelle beleuchten. Aber das ist zurückgegangen.
Eigentlich sollte es ja mit Luftangriffen doch generell weniger geworden sein. Also weil man ja gegenseitig sozusagen Ziele aussparen sollte, wollte. Ist davon irgendwas zu spüren?
Also bei der Ukraine ja, wie ich gerade gesagt habe, dass die Ziele Ölraffinerien und Öldepots weggefallen sind. In Russland würde ich das eher sagen, ja, aber. Also sie haben in der letzten Woche zum Beispiel 670 Shahid-Drohnen eingesetzt, diese iranischen Drohnen, Kamikaze-Drohnen, und ca. 30 Raketen und Marschflugkörper unterschiedlicher Typen. Es fällt aber auf, dass die Intervalle der größeren Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern größer geworden sind. Das scheint mir mit der Raketenproduktion zu tun zu haben, auch mit dem Aufsparen von Raketen und Marschflugkörpern für noch größere Angriffe. Und generell gibt es ja Hinweise aus Geheimdienstkreisen, dass die Russen die Bestände von Raketen und Marschflugkörpern mit Blick auf den Aufwuchs der russischen Streitkräfte schon berücksichtigen. Das gab sogar in der Nacht nach diesem Angriff, also vom 6. auf den 7. April, eine Nacht, in der mal keine Drohne, keine Rakete und keine Marschflugkörper auf die Ukraine abgeschossen worden sind.
Aber von Entspannung kann man natürlich nicht wirklich sprechen auf diesem Gebiet. Bei dem, was man so sonst an Zurückhaltung vereinbart hat, wie sieht es denn da aus? Also Sie hatten vorhin erwähnt, dass es auch wieder Gefechte, Angriffe im Schwarzen Meer gab.
Also ein großer genereller Waffenstillstand war ja das Angebot von Selenskyj auf 30 Tage, um dann in diesen 30 Tagen die Grundzüge für ein weiteres Abkommen dort festzulegen. Das geschah auf Drängen von Trump. Das hat er nicht ganz freiwillig gemacht. Aber darauf haben sich ja die Russen bekanntlich nicht eingelassen. Hier ist also noch gar nichts vereinbart, was den generellen Waffenstillstand angeht. Bei dem Teilwaffenstillstand Luftangriffe gegen Energieinfrastruktur. Hier gibt es Vorwürfe an die Ukraine, insbesondere, dass sie im Nordteil der Front Richtung Bryansk, Richtung Kursk Luftangriffe geflogen sind gegen Energieinfrastruktur. Da gibt es aber keine Belege dafür und ich habe auch nichts gefunden, was da in irgendeiner Art und Weise dafür spricht. Die Angriffe gegen die Ukraine auf der anderen Seite, die gehen weiter, was immer man auch trifft. Sie greifen jetzt eben Spielplätze und Wohnsiedlungen an und keine Energieinfrastruktur. Also insgesamt habe ich den Eindruck, dieser Teilwaffenstillstand, der war entweder schlecht ausgehandelt oder schlecht dokumentiert. Auf jeden Fall funktioniert er nicht oder funktioniert nur dort, wo auch die Ukrainer dann Zugeständnisse machen und eben die Öldepots und Ölraffinerien nicht angreifen. Also Teilwaffenstillstand zur See, den hat es bisher noch gar nicht gegeben. Darüber ist gesprochen worden, da hat es aber keine Einigung gegeben. Da haben die Russen im Nachgang nochmal versucht, Forderungen nachzuschieben. Da hat sich die Ukraine nicht bereit erklärt. Auch, und das muss man sehen, Sie hatten es gerade nochmal angesprochen, dass ich es in der Einleitung schon erwähnt habe, die Russen halten sich auch nicht daran. Sie haben gerade erst wieder bei diesem großen Angriff, den ich gerade beschrieben habe, wieder Kaliber-Marschflugkörper abgeschossen von Plattformen im Schwarzen Meer, also von Schiffen im Schwarzen Meer.
Und was diesen generellen Waffenstillstand betrifft, Sie hatten gesagt, der ist nicht vereinbart. Klar, das wissen wir, aber haben Sie den Eindruck, dass man sich bei den Verhandlungen dazu irgendwie näher gekommen ist?
Herr Deisinger, das weiß man eben so nicht. Also wenn man den Witkow hört, dann glaubt man schon, dass sie sich näher gekommen sind. Der war ja da sehr angetan von dem Klima, das dort herrscht. Ich fürchte nur, die haben sich über den Tisch ziehen lassen und haben Erfolgsmeldungen nach draußen transportiert und vor allen Dingen zum großen Chef in Washington transportiert, die sich so aber nicht bewahrheitet haben. Ich glaube, dass man fast sagen kann, dass es, wie ich es gerade schon sagte, kein Ergebnis gegeben hat oder es schlecht ausgehandelt wurde. Und die andere Vermutung ist auch nicht weit hergeholt, dass Moskau an einem Waffenstillstand gar nicht interessiert ist. Also sie halten die Amerikaner so lange hin, wie es geht und machen einfach weiter. Trump hat sich ja in diese Richtung schon mehrfach geäußert.
Aber man muss ja sagen, was den Tonfall der Amerikaner betrifft, den sie gegenüber den Russen anschlagen, der scheint ja zumindest sich deutlich geändert zu haben. Und da scheint das nicht nur eine Minutenlaune von Donald Trump gewesen zu sein, der sich ja mal bekanntlich darüber über die Russen aufgeregt hat.
Ja, also am schärfsten hat er es ja verurteilt, dieses Hinhalten, als Putin gesprochen hat, dass man die ganze Ukraine den Vereinten Nationen unterstellen sollte und dann Neuwahlen durchführen sollte. Und solange, wie das nicht passiert, könnte man auch nicht weiter verhandeln. Und da war er ja schon sehr scharf. Die Schärfe hat sich aber nicht fortgesetzt, muss ich sagen. Das ist eher dann sachlicher geworden, was den Außenminister Rubi angeht, beim Außenministertreffen in Brüssel neulich, am Freitag, glaube ich, wo er tatsächlich die Russen auch gewarnt hat, die Amerikaner da jetzt hinzuhalten. Und ich glaube, gestern oder vorgestern war es, dass Trump zitiert wurde oder im Flugzeug gesagt hat zu Journalisten, dass er dieses Gebombe nicht leiden kann oder so ähnlich. So gebe ich es jetzt mal sinngemäß wieder, wie ich es verstanden habe.
Inwieweit haben Sie denn Varianzen bei den russischen Reaktionen vernommen, also bei den Reaktionen auf das, was die Amerikaner beispielsweise sagen?
Also ich glaube, man kann es am besten beschreiben mit einen Schritt vorwärts und zwei Schritt zurück. Ich meine, da kommt immer, aber das will ich nicht den Russen alleine in die Schuhe schieben. Man weiß ja nicht ganz genau, was tatsächlich beschrieben worden ist. Es gibt ein Kommuniqué, ein sogenanntes Readout des Gesprächs Putin mit Trump. Des Telefonats am 18. März, glaube ich, war das. Und da wird schon deutlich anhand dieser Kommuniqués, wie unterschiedlich die Auffassungen waren, Das eine Thema wurde von den Russen erwähnt, das wurde von den Amerikanern nicht erwähnt, wurde einfach weggelassen und dergleichen mehr. Also es gibt nichts Handfestes, was irgendwie dokumentiert ist, was man tatsächlich dann beschlossen hat. Und das ist natürlich eine Einladung dann auch, vor allen Dingen, wenn man es mit solchen Profis zu tun hat, die in diesem Verhandlungsteam der Russen sitzen. Ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der jahrzehntelang nichts anderes gemacht hat als Geheimdienst. Oder auch dieser Industrielle, der in den USA studiert hat und perfektes Englisch spricht. Alle sind sie wirklich handverlesen, denke ich. Ich erinnere mich da an verschiedene Gespräche, bei denen ich dabei sein konnte, wo auch solche handverlesenen Leute auch mit Geheimdiensthintergrund dabei waren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Mann wie Witkow seine Probleme hat. Das meine ich gar nicht persönlich, aber so wie er sich gegeben hat in diesem Interview mit Tucker Carlson, da bleibt eigentlich keine andere Schlussfolgerung.
Und haben Sie eine Ahnung, wie es jetzt bei den Gesprächen weitergeht? Ich weiß, Sie wollen nicht spekulieren, aber...
Ja, dann kann ich es kurz halten. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber ich fühle mich immer mehr bestärkt in der Auffassung, die Amerikaner hatten von Anfang an keinen Plan, wie sie das angehen sollen. Und jetzt, wo die ganze Kiste da an die Wand gefahren ist, mehr oder weniger, jetzt haben sie ein Problem, auch die Gespräche weiter fortzusetzen. Es gibt zwar Anzeichen und Berichte, dass so im Stillen irgendwo gesprochen wird, ohne dass jetzt große öffentlichkeitswirksame Aussagen getroffen werden oder gar die Chefs sich einschalten. Das mag sein, dass es dort Fachgespräche gibt, die natürlich unendlich schwierig sind, wenn man sich vorstellt, die Rahmenbedingungen festzulegen für einen Gesamtwaffenstillstand. Wenn es schon so schwierig ist, einen Teilwaffenstillstand, was die Energieinfrastruktur angeht, tatsächlich hieb- und stichfest zu machen und für alle nachvollziehbar zu machen, wie schwierig ist es dann erst, einen gesamten Waffenstillstand entlang der Front in irgendeiner Art und Weise zu verhandeln?
So kurz war die Antwort ja gar nicht. Punkt an dieser Stelle zu diesem Thema.
Das wusste ich ja vorher nicht.
Ja. Jetzt kurz eine Sache, ein Thema, das wir eigentlich beim letzten Mal noch aufgreifen wollten und das ich jetzt mal an diese Stelle setze, damit wir am Ende nicht wieder sagen müssen, also dass wir es dann doch nicht schaffen. Das Verhältnis zu den USA und die Konsequenzen daraus, beispielsweise bei der Beantwortung der Frage, womit rüsten wir eigentlich die Bundeswehr und andere europäische Armeen demnächst aus, ganz vorne bei den konkreten Themen ist ja hier die F-35, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug, das auch die Bundeswehr bestellt hat und zu dem es nun viele Fragen gibt. Sie haben in vergangenen Folgen schon einiges dazu gesagt, aber die Fragen und Wortmeldungen reißen ja nicht wirklich ab. Und hier darf ich zwei Hörer, die wir vor kurzem schon kennengelernt hatten, nochmal zitieren, denn die F-35 spielt in deren Mails auch jeweils eine Rolle. Bei Thomas Meintal wie folgt, ich zitiere mal: Bedenklich ist auch, dass es im politischen Raum der USA überhaupt keinen nennenswerten Aufschrei gegen den fundamentalen Turnaround der USA gibt, dem völligen Zerstören von über Generationen gewachsenem Vertrauen, dem militärischen Drohen gegen NATO-Verbündete, in Klammer Dänemark und Kanada. Auch nach Trump wird es also nicht mehr besser. Daher, die F-35 sind unter Trump im Verteidigungsfall nur teure Scheinziele für die russische Luftwaffe. Nukleare Teilhabe ginge doch auch mit Frankreich und das SORAFAL bzw. Eurofighter. Zitat Ende aus dieser Mail von Thomas Meintal.
Also Herr Meintal, ich habe da die gleiche Auffassung wie Sie, wenn ich den ersten Teil Ihrer Frage mir anschaue. Ich finde es auch bedenklich. Also ich finde es zunächst verwunderlich bei den Vertretern der Demokratischen Partei, der Wissenschaften, der Wirtschaft, der Gesellschaft. Ich finde es bedenklich bei den Republikanern, die ja auch mehrheitlich für Demokratie und die Werte der amerikanischen Verfassung und etwas weiter betrachtet auch der westlichen Demokratien stehen. Sie scheinen alle noch mehrheitlich in einer Schockstarre zu sein. Aber ich glaube, dass sich das bereits ändert, dass sich das schon gezeigt hat bei den Demonstrationen der vergangenen Woche, dass sich das gezeigt hat bei Äußerungen einiger Wissenschaftler, bei einigen Politikern. Aber so das, was man als Aufschrei erwarten würde, wie Sie sagen, eines solchen fundamentalen Turnaround der USA, das hat es bisher noch nicht gegeben. Die nukleare Teilhabe, muss ich sagen, sie geht mit dem Eurofighter und der Rafale nicht. Wir brauchen jetzt ein Flugzeug, das die Fähigkeit zur nuklearen Teilhabe hat. Wir können uns einen jahrelangen Zertifizierungsprozess eines europäischen Flugzeugs nicht leisten und der ist erforderlich. Dazu müsste die europäische Flugzeugindustrie einer Offenlegung ihrer Flugzeuge, der gesamten Architektur, Hardware und Software zustimmen. Das bedeutet Zertifizierung, die Software und die Hardware im Einzelnen offen zu legen und zu schauen, ob das Gesamtsystem geeignet ist, so eine gefährliche Waffe zu tragen und ins Ziel zu bringen. Eine alleinige Abstützung auf ein völlig neues System, ein europäisches System der nuklearen Teilhabe würde, wenn überhaupt, durch Frankreich und das Vereinigte Königreich zugelassen, viele Jahre dauern. Bei den beiden Staaten würde es eine massive Aufrüstung der nuklearen Streitkräfte erfordern. Sie sind bis heute und in die Zukunft geblickt auf viele Jahre hinaus qualitativ und quantitativ nicht in der Lage, den nuklearen Schutzschirm der Amerikaner zu ersetzen. Dazu kommt, Rafale und Eurofighter sind Kampfflugzeuge der vierten Generation, wie auch die Gripen, beispielsweise die aus Schweden. Die F-35 mit ihren Tarnkappeneigenschaften, die das Flugzeug nahezu unsichtbar für herkömmliche Radargeräte macht, gibt dem Flugzeug auch in anderen Rollen als der nuklearen eine wesentlich höhere Durchsetzungs- und Überlebensfähigkeit. Also Luftkampf, wie auch Kampf gegen feindliche bodengebundene Luftverteidigung, das sind so Rollen, die dieses Flugzeug auch neben der nuklearen Rolle wahrnehmen kann.
Dann passt ja dieses zweite kurze Zitat, was ich anbringen wollte, und zwar aus der Mail von Michael Gölzer, ganz gut ran. Ich zitiere ihn: Es mag ja so sein, dass die F-35 theoretisch das tollste und modernste Kampfflugzeug ist. Das spielt aber am Ende des Tages keine Rolle. Die Frage ist doch nur, wie gut oder schlecht wir die F-35 für die Landes- und Bündnisverteidigung einsetzen können. Und wenn derjenige, der in der Realität unsere Bündnispartner bedroht und potenziell angreift, Ersatzteile, Munition und Updates herstellt, ist dieses Gerät schlichtweg nicht sinnvoll, egal wie die Performance auf dem Papier ist. Zitat Ende, und das Ganze verbunden mit dem Wunsch, hier bei Ihnen, Herr Bühler, noch mal ein bisschen stärker nachzuhaken.
Ja, ja. Ich spüre das schon. Ja, ich glaube allerdings, dass das Ganze alternativlos ist, obwohl ich das eigentlich nicht mag, das Wort alternativlos. Aber wenn man die gesamten Argumente sich anschaut, dann muss man zu dem Schluss kommen, wir brauchen die F-35 jetzt, und zwar für die Landes- und Bündnisverteidigung. Wir brauchen die nukleare Teilhabe für eine glaubhafte nukleare Abschreckung. Und die haben wir nur mit der F-35. Das ist der erste Punkt. Also Ersatzteile, Munition und so weiter aus amerikanischer Produktion, die brauchen andere europäische Kampfflugzeuge auch. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt hier im Podcast. Bleiben also Software-Updates und Ersatzteile aus amerikanischer Produktion speziell für die F-35 und verschiedene Wartungsarbeiten, die die Firmen machen müssen, die auch in einer Cloud digitalisiert gemacht werden, zumindest die Überwachung des Flugzeugs, das Sammeln der Daten des Flugzeugs, die Auswertung vor der Wartung oder vor der Instandsetzung und dergleichen mehr. Aber ich gehe davon aus, dass die Amerikaner die langfristig vertraglich gesicherten Leistungen oder zugesicherten Leistungen erbringen. Warum? Also, so sehr wir uns über die Trump-Leute ärgern, am Ende können sie sich nicht leisten, auf ein starkes Europa zu verzichten. Ein solches ist im Interesse der USA. Ich glaube, so habe ich auch den Außenminister Rubio in Brüssel verstanden, die ich schon mal zitiert habe. Und da gibt es viele in den USA, die so denken. Über einen davon, da werden wir jetzt gleich sprechen. Herr Deisinger hatte das ja gerade auch angekündigt. Also die Amerikaner können sich nicht leisten, die vielen Staaten, die F-35 fliegen oder fliegen werden, zu verbrennen. Wir reden ja da über mehr als 600 Maschinen F-35, die bereits in den Export gegangen sind oder die in wenigen Jahren bei den Partnern fliegen. Also sie würden dem Ruf der amerikanischen Rüstungsindustrie, in diesem Fall Lockheed Martin, und seinen vielen Zulieferbetrieben extrem schaden und darüber hinaus auch den amerikanischen Streitkräften. Sie könnten sich so viele teure Rüstungsgüter nicht leisten. Sie können sich nur leisten wegen der großen Stückzahlen. Bricht der Export weg, wird es für die US Army und für die Air Force und für die Streitkräfte insgesamt teuer. Und dazu kommt, das muss man auch dazu sagen und auch wissen, dass das F-35-Programm von Anfang an multinational angelegt wurde. Es ist keine amerikanische Alleinentwicklung. Die Rüstungsindustrien der beteiligten Länder sind auch bei der Fertigung beteiligt. Das Mittelteil des Rumpfs des F-35 wird bei uns in Deutschland gebaut, also bei Rheinmetall. Auch die Software-Updates, die nach einigen Jahren auch extra bezahlt werden müssen, ich glaube nach 5 Jahren, werden zu langfristigen Bindungen mit entsprechenden Skalierungseffekten durch die großen Stückzahlen führen. Und daneben auch während der Lebenszeit der Flugzeuge große wirtschaftliche Bedeutung für Lockheed Martin, den führenden Rüstungskonzern in den USA, mit sich bringen. Und deshalb sage ich Ihnen, ich sehe da nicht so schwarz wie andere. Ich glaube, ich bin da aber in guter Gesellschaft, wenn ich mir so einige Vertreter der Spitzen unserer Luftwaffen und Luftstreitkräfte anschaue. Also einmal unsere Luftwaffe natürlich, dann die Schweizer Luftwaffe, die israelische, die norwegische, die finnische und jeweils ihren Chef, auch den niederländischen, also von denen weiß ich es, von den anderen habe ich es jetzt nicht präsent, aber ich habe von noch keinem gehört, dass er sich dagegen ausgesprochen hat. Und die müssen sie ja auch fliegen und fliegen lassen. Und da vertraue ich einfach auch, gerade wenn es dann so ein bisschen so um das Gefühl geht, das bei ihnen zum Ausdruck kommt, dass wir dann doch richtig liegen und uns auf deren Urteil verlassen können.
Aber es ist ja auch nicht so, dass sich an dieser Abhängigkeit gar nichts ändert. Ne? Also zum Beispiel bei der Munitionsfrage für den Eurofighter ist vielleicht doch nicht alles so amerikanisch, wie es bei Ihnen, Herr Bühler, vor kurzem klang. Also da haben Sie gesagt, wohl, also unter dem Eurofighter hängen derzeit nur amerikanische Waffen. André Linne hat uns darauf aufmerksam gemacht. Sie kennen die Mail, Herr Bühler, habe ich Ihnen geschickt. Und Sie wollten, das weiß ich, dazu noch kurz was sagen.
Ja, mache ich auch gerne. Ich habe das nochmals geprüft und da korrigiere ich mich auch gerne, jedenfalls teilweise. Also vielen Dank für den Hinweis. Was ich gesagt habe, stimmt für Offensivwaffen und für Luft-Luft-Raketen mittlerer und größerer Reichweite. Bei den Luft-Luft-Raketen kurzer Reichweite habe ich weiß nicht warum, ausgerechnet die Iris-T vergessen zu erwähnen. Die gehört natürlich zur Bewaffnung des Eurofighters. Und das will ich gerne berichtigen. Da muss ich mich sogar bei der Firma Diehl entschuldigen, dass ich die Iris-T nicht erwähnt habe. Die Firma baut ja auch die bodengebundene Variante der Iris-T, der Luft-Luft-Rakete. Und gerade diese bodengebundene Variante hat ja so entscheidend zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung beigetragen. Das Zweite ist, was Sie schreiben in Ihrer Mail, das ist, unser Hörer gibt da einen Hinweis auf Meteor. Das ist auch eine Luft-Luft-Rakete großer Reichweite, ein Produkt von MBDA, von Airbus und Saab. Das ist ein anderes Thema. Die wurde gerade im Dezember zum ersten Mal von einem deutschen Eurofighter verschossen als Testschuss. Wie da die Ergebnisse waren, weiß ich nicht. Ebenso weiß ich jetzt nicht, wie der weitere Weg der Einsatzbereitschaft dieser Luft-Luft-Rakete größere Reichweite aussehen wird. Insofern sind wir da für eine Übergangszeit, und da haben Sie wieder einen Punkt, für eine Übergangszeit sicher auch noch auf die amerikanischen Muster dort angewiesen werden. Aber damit der Meteor ein, wie ich glaube und wie ich gelesen habe, ein ganz ausgezeichnetes Produkt bekommen.
So. Jetzt sind Sie wieder bei uns, Herr Bühler. Na, kommen Sie zurück aus Canossa. okay. Gegen Ende dieses komplexes F-35. Mal noch eine Anmerkung zu einem sogenannten, auch viel diskutierten Kill-Switch, also eine Art Schalter, den die Amerikaner nur betätigen müssten, um die Waffen für andere unbrauchbar zu machen. Ein Hörer, der anonym bleiben möchte, der hat uns dazu geschrieben und meint, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, darüber zu spekulieren. Er begründet das in seiner Mail. Ausgangspunkt ist, dass die F-35 bei uns zur sogenannten nuklearen Teilhabe eingesetzt würde. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und ich zitiere mal aus der Mail. Wenn der US-Präsident möchte, dass der Flieger für uns unbrauchbar wird, dann muss er doch nur im Ernstfall die Herausgabe der Sicherheitsschlüssel für die US-Kernwaffen verweigern. Er wird kaum deren Einsatz autorisieren, aber gleichzeitig der F-35 den Cloud-Zugang sperren. Das eigentliche Thema sollte deshalb lauten, ob die nukleare Teilhabe unter den gegenwärtigen und potenziellen künftigen politischen Bedingungen noch hinreichendes Abschreckungspotenzial gegenüber Russland darstellt. Auch ein europäisches Trägerflugzeug wäre übrigens keine Lösung, wenn dieses nur Kernwaffen tragen könnte, deren Einsatz von der Verlässlichkeit eines US-Präsidenten Trump oder mit pessimistischem Blick in die Zukunft zum Beispiel eine französischen Präsidentin Le Pen oder eines britischen Premierministers Farage abhängig wäre. Zitat Ende aus dieser Mail. Was meinen Sie, Herr Bühler? Der ist ja eigentlich ziemlich also, nah bei Ihnen, ne?
Ich denke schon, ja. Aber ich habe mich ja mit einigen unterhalten über dieses Thema. Sonst wüsste ich ja das alles nicht. Es gibt nicht den Experten für Bundeswehr und Bewaffnung, sondern es gibt da viele, viele Experten. Also einen Kill-Switch gibt es nicht. Aber es gibt Abhängigkeiten zum Beispiel bei der Cloud-basierten Einsatzvorbereitung, in der Wartung etc. oder bei den bereits genannten Software-Updates. Wenn da der Zugang verwehrt wird, würde das Flugzeug an Einsatzwert verlieren. Ich habe aber gerade begründet, warum ich nicht glaube, dass ein solches Szenario eintritt. Bei der nuklearen Teilhabe, das ist der zweite Aspekt Ihrer Frage, gibt es ja immer zwei symbolische Schlüssel zum Einsatz. Der für den Einsatz des Flugzeugs und der für den Einsatz der Nuklearwaffe. Es ist also ein Zwei-Schlüssel-System, bei dem zwei Staaten zustimmen müssen. Die nukleare Teilhabe ist nicht nur in unserem Interesse, also Abschreckung sowieso, aber auch die Teilhabe an der Einsatzentscheidung, nicht nur in unserem Interesse. Sie ist auch im Interesse der Amerikaner, weil sie sich damit bei der Abschreckung und bei Einsatz nicht der Gefahr aussetzen, dass sie Waffen aus den Vereinigten Staaten einsetzen müssen und sich dabei dann der Gefahr eines Gegenschlags auf amerikanisches Territorium aussetzen müssen.
Ich will doch noch eine Sache, und zwar zur Abhängigkeit von den Amerikanern, mal speziell auf Donald Trump bezogen, fragen, und zwar aus noch einem anderen Blickwinkel. Kann es sein, dass wir ohnehin in einer Situation sind, also zum Beispiel diese F-35 betreffend, in der wir uns fünfmal überlegen müssen, was wir tun? Also nehmen wir mal an, man würde diese Bestellung in den USA stornieren, dann können wir uns auch gleich die Reaktion von Donald Trump ausmalen. Also bei Geschäften, die noch nicht gemacht oder noch nicht angedacht sind, mag das eine kleinere Rolle oder gar keine spielen, aber bei Geschäften, die schon abgeschlossen sind, also müsste man dann nicht erwarten, dass die Mannschaft von Trump so mal so richtig am Rad dreht?
Also zunächst nochmal ein Satz zu F-35, aber vielleicht der letzte. Aber im Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit Ihrer Frage. Ich sehe keine Alternative zur F-35, aber Sie haben die Frage ja allgemeiner gestellt. Ich glaube, je mehr wir an der Glaubwürdigkeit der Aussage zweifeln, dass die Trump-Administration die NATO nicht mehr ernst nimmt, das ist ja im Kern das, was Sie meinen, desto mehr besteht die Gefahr, dass wir selbst die Axt an die Grundpfeiler des Bündnisses legen. Der US-Außenminister wies die Zweifel an der Bündnistreue der NATO am vergangenen Donnerstag entschieden zurück. US-Präsident Trump habe klargestellt, dass er die NATO unterstützt, sagte Rubio. Ihm zufolge sind die USA in der NATO sogar aktiver denn je. Die Hysterie und Übertreibung, die er in internationalen und einigen US-Medien diesbezüglich gesehen habe, sei nicht gerechtfertigt. Das schreibt die Welt dazu in ihrer Berichterstattung über das Außenministertreffen. Dort habe ich es entnommen. Und das sagt eigentlich alles, dass wir nicht im voreilenden Gehorsam jetzt schon an der Bündnistreue zweifeln sollten, sondern wir sollten versuchen, an der Bündnistreue sowohl auf der europäischen Seite wie auch auf der amerikanischen Seite zu arbeiten. Das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Okay, dann Herr Bühler, kommen wir mal jetzt zu Christopher Cavoli oder Chris Cavoli, wie Sie sagen, der hatte eine Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats, hat dort darüber gesprochen, welche Bedrohung er derzeit durch Russland sieht und wie die NATO, also die NATO und nicht nur die USA, reagieren sollten. Fast ist man ja geneigt, sich zu wundern, dass Cavoli von Trump noch nicht abgelöst wurde. Komme ich aber gleich zu. Vielleicht kriegen wir erstmal so ein Bild in den Kopf, was das für eine Veranstaltung war. Sie haben sich das ja angesehen, Herr Bühler. Da sitzt der Anzuhörende irgendwie unten und vor ihm thronen dann die Senatsmitglieder und nehmen ihn so richtig in die Mangel, so wie wir das aus zig US-Spielfilmen kennen.
Ja, die Mitglieder des Streitkräfteausschusses des Senats sitzen etwas erhöht, nahezu halbkreisförmig um den Anzuhörenden. Also in den Mangel nehmen kann ich aber jetzt nicht bestätigen. Ich habe ja das Video mir angesehen. Man geht da sehr respektvoll miteinander um. Natürlich von Seiten des Generals, aber auch von Seiten der Senatoren. Das heißt aber nicht, dass auch in der Sache schwierige Fragen von politischer Bedeutung, nicht nur militärischer Bedeutung gestellt werden, denen der General nicht einfach ausweichen kann. In der Regel, und das war auch so, liefert der Anzuhörende da ein schriftliches Statement, dessen Kerninhalte er dann zusammenfasst und vorträgt und er stellt sich dann den Fragen der Senatoren.
Man kennt ja solche Befragungen vornehmlich von den Amerikanern, aber es gibt die ja auch hierzulande, nur dass sie in dieser Form nicht so öffentlich sind wie in den USA. Aber Sie haben ja sowas selbst schon erlebt, oder?
Ja, nicht in den USA, aber bei uns. Ja. Also in der Regel ist es so, dass sie nicht öffentlich sind. Solche Besprechungen des Verteidigungsausschusses beispielsweise oder des Haushaltsausschusses oder gar Anhörungen. Dort in den USA sind diese Art von Anhörung der Vier-Sterne-Generale öffentlich und sie werden dann auch per Videostream übertragen. Ich weiß nicht, ob sie in Fernsehanstalten auch die eine oder andere dort auszugsweise zumindest bringt. Aber auf jeden Fall in den Videostreams, das sieht man ja auch hier bei uns und dort habe ich ja auch Zugang gehabt und mir das angesehen.
Und bei denen, um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, bei den Befragungen hierzulande, da geht es auch schon mal hart zur Sache oder sind solche Anhörungen in Deutschland generell anders angelegt? Also außer, dass die Öffentlichkeit eine andere ist.
Naja, ich habe schon gesagt, mit bis auf ein paar Ausnahmen sind sie nicht öffentlich. Und deshalb, auch selbst wenn man dabei ist, darf man inhaltlich nicht darüber berichten. Aber eins kann ich auch bestätigen, auch dort gibt es einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Also nochmal von General zu Abgeordneten sowieso, aber auch umgekehrt trifft das zu. Der Unterschied liegt nach meiner Wahrnehmung darin, dass zu Sitzungen der Ausschüsse bei uns jeweils der Minister oder in Vertretung einer der parlamentarischen Staatssekretäre das Ministerium vertritt. Und damit, bevor der General überhaupt zu Wort kommt und angehört wird, die politische Führung den Ton praktisch setzt. In den US-Anhörungen ist das Verteidigungsministerium, also Pentagon, allenfalls auf unterer Ebene irgendwie präsent, also mit Beobachtern oder Note-Takern, also die einen Bericht über diese Anhörung schreiben und dann im Pentagon vorlegen. Nicht aber die Spitze des Pentagon.
Das heißt, wenn ich es fortsetze, dann ist das so, dass man eigentlich in Deutschland nicht erwarten kann, dass da ein Militär, der angehört wird, wenn da jemand aus dem Ministerium vorher, wie Sie sagt, die inhaltliche Linie vorgibt, dann wird es dem Militär eigentlich schwerfallen oder gar unmöglich gemacht, dann was anderes zu sagen.
Naja gut, da fragen Sie jetzt kritisch nach. Das mag im Einzelfall auch mal so passieren. Ist völlig klar, kann mich auch an Fälle erinnern, wo es so war, dass auch eine Linie rausgegeben worden ist, was ja auch sinnvoll sein kann und auch sinnvoll ist, dass man Geschlossenheit auch zeigt des Ressorts. Es geht ja nicht um die einzelne Person, die dort das sagt, was sie meint, dass es die bessere Position ist, sondern es geht um das geschlossene Auftreten des Ministeriums. Und in der Regel werden solche Linien dann besprochen vorher, durchaus auch kritisch diskutiert, durchaus auch mal sehr, sehr kritisch diskutiert. Das gibt es auch. Also es ist nicht so, wie Sie jetzt da so ein bisschen reinformulieren, dass hier die Arbeitsebene auf hoher Ebene natürlich, die Generale oder die vergleichbaren Beamten, dass die da nur von der politischen Linie übersteuert werden.
Aber man kennt das ja auch von anderen Situationen, dass eine Abteilung, keine Ahnung, versucht nach außen natürlich ein geschlossenes Bild abzugeben und sich dann vorher auf irgendeine Linie verständigt. Dann jetzt aber mal wieder zurück in die USA. Wir waren ja bei Christopher Cavoli. Was der dort gesagt hat an dieser Anhörung, wenn man sich das anhört, ansieht oder durchliest, dann da denkt man, man ist in einem anderen Film als dem, der jetzt gerade im Weißen Haus gedreht wird. Also da hält ja jemand wirklich die NATO hoch und auch die Beziehungen zu den Europäern. Ist ja eigentlich unfassbar.
Ja, das ist aber so. Und ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich. Er lebt ja hier in dieser Region. Er hat einen Auftrag hier in der Region. Er ist für diese Region aus amerikanischer Sicht verantwortlich, für die amerikanischen Soldaten in dieser Region. Und er kennt als Oberbefehlshaber für Europa die NATO als Organisation, die Mitgliedstaaten mit ihren Armeen, auch die Partnerstaaten in seiner Region und vor allen Dingen die Bedrohung für seinen Verantwortungsbereich aus seiner ganz tagtäglichen Arbeit. Ein Verantwortungsbereich, der den Nordatlantik und das geografische Europa umfasst, einschließlich des hohen Nordens. Also schon ein großer Verantwortungsbereich.
Und Stichwort Bedrohung, da können wir ganz vorne mal anfangen. Also am Anfang seiner Ausführung, auch der schriftlichen, da geht es ja um Russland. Und es wird da sehr eindrücklich geschildert, wieso er Russland für eine Bedrohung für die Amerikaner hält. Und das scheint ja derzeit auch irgendwie ein Novum zu sein, wenn jemand das so öffentlich sagt.
Das stimmt. Aber ich komme gleich im Einzelnen nochmal drauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal sehen, es gibt drei Dinge, die diesen Vortrag in seiner Linie auch bestimmen. Und das ist das Verständnis seines Auftrages. Und daraus leitet er dann auch seine Beurteilung zu Russland ab. Also die erste Aufgabe ist die grundlegende Aufgabe als US-Oberbefehlshaber für Europa ist, dass er sein Heimatland, die USA, aus seinem Verantwortungsbereich Europa verteidigen möchte und verteidigen muss. Zweitens, aus Europa heraus für die Amerikaner eine Basis zu betreiben, die es ihnen ermöglicht, auch in anderen Teilen der Welt Machtprojektionen auszuüben, zu operieren. Schließlich drittens, und da sind wir bei Russland, die Aufgabe, Russland von einer Aggression gegen das NATO-Bündnis abzuschrecken. Also Russland beschreibt er tatsächlich als die herausforderndste Bedrohung für Europa seit Ende des Kalten Krieges. So ähnlich steht es ja auch bei uns in unserer nationalen Sicherheitsstrategie mit drin in Deutschland. Der Angriffskrieg zeige, dass Russlands willens und in der Lage ist, militärische Mittel zu erreichen, seiner geopolitischen Ziele einzusetzen. Und das schließt territoriale Veränderungen zugunsten Russlands mit ein. Das Ziel sei, amerikanische Führung und Einfluss in der NATO zu schwächen. Russland führt eine Destabilisierungskampagne in Europa mit dem Ziel, ein strategisches Dilemma für die USA zu schaffen. Er sieht Russland als andauernde Bedrohung für die USA, für die NATO dann insgesamt und für die globale Sicherheit. Diese Bedrohung wird durch die verstärkte Zusammenarbeit mit China, Nordkorea und dem Iran noch verstärkt. Diese Gruppe von gegnerischen Staaten, wie er es nennt, versuchen die Vereinigten Staaten und die NATO zu unterminieren und damit die vitalen Interessen der USA zu Hause und im Ausland herauszufordern. Er beschreibt dann im Einzelnen den Krieg und die Kriegsziele und welche Auswirkungen diese auf die Sicherheitslage der USA und des Bündnisses haben. wenn Russland sie denn erreicht. Er beschreibt die weitergehenden Ziele, die durch eine bereits beschlossene Vergrößerung der russischen Streitkräfte auf 1,5 Millionen Soldaten und der entsprechenden Ausrüstung militärisch unterfüttert werden soll. Er benennt die Ressourcen, die Russland jetzt in den Aufwuchs seiner Streitkräfte mit reinsteckt, und zwar nicht, um die Ziele in der Ukraine zu erreichen, sondern um die Ziele zu erreichen, die jenseits der Ukraine liegen. Er beschreibt die Fähigkeiten, die durch den Krieg in der Ukraine noch gar nicht abgenutzt worden sind. Also die nuklearen Streitkräfte, Gott sei Dank nicht, wollen wir auch gar nicht. Er beschreibt die Luftstreitkräfte, die marginale Verluste insgesamt erlitten haben. Marinestreitkräfte, die so gut wie keine Verluste haben, mit Ausnahme dieser paar Schiffe dort im Schwarzen Meer. Aber man muss ja die pazifische Flotte der Russen sehen, die Nordflotte der Russen. Er beschreibt das chemische und biologische Waffenpotenzial der Russen, die Lernfähigkeit der russischen Armee in diesem Krieg, die finanziellen Ressourcen nochmal, die Russland in seine Streitkräfte investiert, heutig und künftig, die Kriegswirtschaft, in der die russische Wirtschaft auch für die vorhersehbare Zukunft bleiben wird, nach seiner Auffassung. Und schließlich letzter Satz, Russlands Absicht ist klar, und das ist gewisserweise eine Zusammenfassung, Russlands Absicht ist klar, es strebt danach, europäische Sicherheit zu destabilisieren, russische, regionale und globale Macht zu vergrößern und die globale Stärke der USA zu vermindern. Und das ist eine Zusammenfassung aus dem Russlandtal.
Und Kavoli beschreibt ja nun auch, wie die USA, wie die NATO auf diese Bedrohung reagieren sollten. Was wäre denn der Weg, also den Kavoli vorschlägt? Deals mit Putin scheinen es jedenfalls nicht zu sein.
Nein, so wie ich ihn verstehe und auch kenne, das ist nicht sein Ziel. Deals sind nicht sein Ding. Er beschreibt das sehr sachlich. Er setzt klar auf eine transatlantische Zusammenarbeit, auf gemeinsame Abschreckung, auf die Vorbereitung einer Verteidigung durch all das, was in der NATO bisher dazu auf den Weg gebracht worden ist, also regionale Verteidigungspläne, Straffung der NATO-Kommandostrukturen, Fortsetzung der Transformation der Streitkräfte der Mitgliedstaaten, Übungen, um insgesamt eine glaubwürdige Abschreckung dann auch liefern zu können.
Die Frage ist ja auch, wie verkaufe ich dann solche Ansichten, die Sie jetzt gerade alle auch schon in großer Zahl aufgezählt haben, wie verkaufe ich das meinem Chef, sprich dem Präsidenten? Und da kann man an mehreren Stellen ja feststellen, dass er die Sicherheit der USA hervorhebt. Sie haben auch schon gesagt, irgendwie, dass sein Ausgangspunkt ist, seine Heimat zu verteidigen. Und er hebt ja da so eine Art, wie heißt das, nach vorne Verteidigung der USA hervor. Die hält er für notwendig. Was soll denn das sein und wie will er die sicherstellen?
Also müssen wir uns mal einen Moment von dem europäischen Kartenbild lösen, das ja Europa immer im Zentrum zeigt, der Welt. Wenn Sie das in Kansas sehen, dann sind die USA im Zentrum der Weltkarte, völlig klar. Und wenn Sie nach Osten schauen, dann sehen Sie die Wasserfläche des Atlantiks. Im Westen sehen Sie die noch größere Wasserfläche des Indopazifik. Im Norden haben wir eine Staatsgrenze mit einem befreundeten, verbündeten Landes, muss man ja dem Status nach heute sagen, trotz dieser Missstimmungen, die es da gibt. Und im Süden die Grenze zu einem in vielerlei Hinsicht mit den USA verbundenen Partnerland, nämlich Mexiko. Also wenn er sagt, dort Homeland Defense oder vorne Verteidigung, da meint er, wenn die Gegenküste jeweils befreundet ist, hat man von dort aus keine Bedrohung zu fürchten. Das ist ein alter strategischer Grundsatz. Er schreibt es auch in Beispielen, also zum Beispiel, wenn der Atlantik offen gehalten wird, wenn aber auf der anderen Seite vermieden wird, dass im Kriegsfall Unterseeboote sich der amerikanischen Küste nähern, dann dient es der Verteidigung Amerikas, genauso wie es der Verteidigung amerikanischer Interessen entspricht, das Rote Meer offen zu halten. Das ist ja eine der wichtigsten Meerengen, die von strategischer Bedeutung auch sind, völlig egal, was in diesem Chat da gesagt worden ist von maßgeblichen Herren dieser Trump-Administration, aber von strategischer Bedeutung deshalb, weil es der Verschiebung von Kräften, von Marinekräften der Amerikaner aus dem Mittelmeer in den Indopazifik ermöglicht. Bei all den Interessen, die sie dort haben, ist das wirklich ein massives strategisches Interesse. Das ist nicht nur ein europäisches. Herausforderungen auf dem westlichen Balkan benennt er. Mache ich nur ganz kurz, könnte man mehr drüber sagen. Herausforderungen auch in der Schwarzmeerregion. Genauso wie im hohen Norden, überall haben da die Russen auch die Hände mit im Spiel. Er meint in diesem Zusammenhang, dass Zugangsrechte zu anderen Staaten, Überflugrechte, Stationierungsrechte für das US-Militär von entscheidender Bedeutung für die USA sind. Es gibt den USA die Möglichkeit, Bedrohung abzuwenden, bevor sie die USA erreichen. Ich habe das mit anderen Worten auch ähnlich gerade erklärt. Seine Schlussfolgerung ist, und das zieht sich auch durch den gesamten Vortrag, all das ist im Interesse der USA, ist also nicht nur Schutz für die Europäer.
Und die Europäer spielen in seinen Vorstellungen da durchaus eine aktive Rolle, also eine sehr wichtige.
Ja, eine sehr wichtige. Er sagt an einer Stelle aber besonders, die Europäer müssen wissen, wenn sie uns schon so viele Rechte geben in ihren Ländern, dass wir ihre Interessen ehren und respektieren und dass wir nicht gegen ihre Gastfreundschaft verstoßen. Das erfordert Vertrauen und Zuversicht im Verhältnis zwischen den USA und den anderen Mitgliedstaaten der NATO. Und das ist schon ein bemerkenswerter Satz und man darf ja spekulieren, an wen der sich inhaltlich richtet.
Und Cavoli scheint ja auch anders zu bewerten als sein Oberbefehlshaber, was die Europäer in der Zwischenzeit ja für die eigene und die NATO-Verteidigung getan haben. Also Kritik an den Europäern höre ich dann nicht wirklich bei ihm, obwohl die ja in der US-Führung mittlerweile zum Standard geworden ist. Wenn es da nicht Kritik ist, dann sind es Beschimpfungen.
Ja, aber im gesprochenen Wort, wenn ich das richtig erinnere, da hat er schon so leichte Andeutung einer Kritik hören lassen. Also er hat wohl gesagt, dass wir die Streitkräfte, das ist ja bekannt, vernachlässigt haben, übrigens die Amerikaner auch in Teilen. Er lobt aber dann auch gleich wieder die Transformation und wie viel man jetzt schon erreicht habe. Aber offene Kritik oder gar Beschimpfungen, nein, das ist undenkbar. Und er muss natürlich auch auf seinen Doppelhut achten, dass er eben die anderen 31 Nationen auch vertritt als Oberbefehlshaber der NATO.
Was denken Sie denn, Herr Bühler, wie groß ist die Chance, dass solche Auffassungen, wie sie Cavoli vertritt, dass die, ich sag mal, in die US-amerikanische Administration, in die US-Führung einsickern?
Also ich glaube, dass so ein Papier, das ja zunächst mal vor der Anhörung dem Ausschuss zugeleitet worden ist, dass das vorher auch dem Weißen Haus zur Kenntnis gebracht wird, dem Nationalen Sicherheitsrat und natürlich auch dem Pentagon. Und vor allem ist für mich undenkbar, dass so ein 4-Sterne-General das nicht mit seinem eigenen Generalstabschef abgestimmt hat vorher. Es ist eine sachliche Auseinandersetzung, eine sachliche Beurteilung auch der Auftragserfüllung, wie er das sieht, wie er die Bedrohung sieht. Ich sagte es eingangs schon. Es ist wichtig, glaube ich, dass diese Auffassung in viele Bereiche sickern, wie Sie sagen. Die Streitkräfte, die ja keine klare Führung im Augenblick durch ihre oberste politische Führung haben. Also wenn ich mir da anschaue, die Bilder, als der Vizepräsident James D. Vance in Grönland war, und da sitzt die Frau Oberst neben ihm, macht ein freundliches Gesicht. Ja, was soll die denn halten von diesen Äußerungen, die da kommen? Und sie lebt dort. Sie ist dort stationiert, sie ist dort Chefin dieser Aufklärungseinheit, mutmaßlich, sage ich jetzt mal vom Dienstgrad her. Was soll die denn sagen? Deshalb sage ich, die haben schon Schwierigkeiten mit den Äußerungen, die Politik da von sich lässt. Im politischen, im parlamentarischen Bereich, wir hatten es vorhin im anderen Zusammenhang, auch im Bereich der Thinktanks und der Wissenschaften, da kann sich das weiter verbreiten. Auch in der Gesellschaft sollten diese Dinge weiter verbreitet werden. Amerika ist halt ein tief gespaltenes Land im Augenblick. Und das nicht erst seit Beginn der zweiten Amtszeit, schon Jahre vorher hat sich das angedeutet. Mit Blick auf die Ukraine sieht man das auch gut, das Gespaltensein. 83% der Demokraten bzw. auch der Wähler der Demokraten sind für eine Fortsetzung der US-Finanzhilfe zur Verteidigung gegen Russland. 83%. Während 89% der republikanischen Wähler dagegen sind. Also das ist der zweite Punkt. Wenn Sie die Parteinähe mal ausblenden, so ist es da gemacht worden in dieser Umfrage, dann befürworten eine Mehrheit von Amerikanern die Fortsetzung der Hilfe für die Ukraine, nämlich mit 49% und 44% sind dagegen. Also letzter Punkt zu diesem Thema. 81% der demokratischen Wähler haben eine positive Meinung zur NATO. Und selbst bei den Republikanern sind es noch 31%. Also es ist insgesamt dann eine klare Mehrheit der amerikanischen Wählerschaft insgesamt, die eine positive Meinung zur NATO haben. Also man darf sich nicht immer nur an diesen Äußerungen aus dem Trump-Umfeld orientieren.
Aber das ist nun mal die gewählte politische Führung, zumindest der gewählte Präsident. Und ich meinte ja mit Einsickern vorhin irgendwie positives Einsickern. Ne? Also dass da jemand auch aus der Trump-Administration denkt, also wenn der Cavoli zuhört, dann sagt er, Mensch, da hat mal jemand was Kluges gesagt. Ich habe da wenig Hoffnung, weil wenn sich Trump allen Ernstes hinstellt, war das nicht diese Woche oder auf jeden Fall in den letzten Tagen im Beisein von Benjamin Netanyahu und erzählt, dass wir hier in Deutschland jede Woche ein Kohlekraftwerk eröffnen, dann habe ich schon meine Zweifel, dass da mal noch was Kluges in diesen Kopf sickert. Ganz im Gegenteil, die Trump-Administration, die hat ja mittlerweile schon einige führende US-Militärs kaltgestellt, das wissen sie ja. Und die Erfahrung besagt mittlerweile, dass viele, die unter Druck geraten, am Ende klein beigeben, keinen Widerspruch mehr äußern. Kann ja sein, dass das bei hochrangigen Militärs auch passiert.
Zunächst mal zu Ihrer Einführung in die eigentliche Frage. Das bestärkt mich in meiner Auffassung, dass man die Trump-Administration nicht mit den Amerikanern gleichsetzen sollte und gleichsetzen darf. Ja, bei den, Sie haben ja recht, es sind ja einige entlassen worden, also in den Ruhestand geschickt worden. Aber Cavoli hat schon das gesagt, was er sagen musste aus seiner Sicht. Und er hat dem Druck nicht klein beigegeben, hätte er auch machen können, sondern er hat sehr authentisch, man muss das nicht alles teilen, um das gleich auch nochmal zu sagen, aber immerhin, da gehört schon was dazu, dass man sich vor den Senatsausschuss setzt und weiß, dass sehr viele zuschauen im Lande und er seine Auffassung deutlich macht, von der er weiß, dass sie in manchen Punkten und nicht nur in manchen, sondern in grundsätzlichen Punkten diametral zu dem steht, was öffentlich geäußert wird.
Ich will mich Ihrer Hoffnung, mit dem Sie durch den Podcast spazieren, nochmal entgegenstellen und ein Aberschild hochhalten. Das ist ja so, dass auch Sie immer wieder betonen, dass im Verhältnis Politik-Militär die Politik das Primat hat, geht ja auch gar nicht anders, ne, wenn es demokratisch zugehen soll. Aber das Primat der Politik in den USA heißt doch am Ende, Trump sagt, wo es lang geht.
Ja, er ist der Präsident, aber er bestimmt nicht allein den Primat der Politik. Also die US-Offiziere sind per Eid auf die US-Verfassung und damit auf alle ihre Institutionen eingeschworen. Das ist ein Sachverhalt, auf den der Mark Milley, der ehemalige Generalstabschef, immer wieder hingewiesen hat, auf den der scheidende Verteidigungsminister Lloyd Austin, auch ein ehemaliger General, hingewiesen hat bei seiner Verabschiedung. Er war ja Verteidigungsminister unter Präsident Biden und hatte da wohl schon so eine Art Vorahnung, was da kommen könnte. Es ist übrigens bemerkenswert, dass es in den USA für Offiziere und das sogenannte Enlisted Personnel, wie es die Amerikaner nennen, also Unteroffiziere und Mannschaften, einen unterschiedlichen Eid gibt. Die Unteroffiziere und Mannschaften schwören die Befehle ihrer Vorgesetzten, also der gesamten Befehlskette, bis hin zum Präsidenten zu befolgen. Bei den Offizieren ist es tatsächlich nur die Verfassung, auf die sie verpflichtet werden. I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Also ich will die Verfassung der Vereinigten Staaten unterstützen und verteidigen gegen alle Feinde, ob sie nun aus dem Ausland kommen oder aus dem Inland. So steht es in der amerikanischen Verfassung. Und das ist tatsächlich das, was das Militär auch vorlebt. Das können Sie auch an diesen Aussagen, die ich zitiert habe, von Mark Milley und Lloyd Austin sehen.
Sie haben ja erzählt, ist zum Schluss gefragt, dass Sie demnächst mal in die USA wollen. Und ja, vielleicht passiert es ja dort, dass Sie Ihre Hoffnung auch neue Nahrung geben können. Wissen Sie denn, ob das klappt? Sie haben es zweimal Mark Milley gesagt, vielleicht steht er auch schon auf der Liste der verbotenen Wörter und dann dürfen Sie nicht rein.
Also, Sie meinen, wenn man den Podcast hier mithört, nein, die Bilder von Mark Milley sind ja abgehängt worden im Pentagon, nachdem die Übernahme durch den neuen Minister Hegseth dort erfolgt ist. Also insofern muss man da vorsichtig sein. Also stellen Sie mir bitte nicht so gefährliche Fragen, Herr Deisinger, bevor ich da nicht in den USA war.
Aber Sie wollen auf jeden Fall noch hin.
Ja, sicher.
Okay. Ja, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie, wie auch am Anfang schon gesagt, an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Da ist eine Mailbox geschaltet. Der Anruf ist kostenfrei. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn alles klappt, dann auch am Mittwoch, der 16. April, glaube ich. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.